Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Die möglichen neuen EU-Kommissarinnen und Kommissare stellen sich heute, morgen und übermorgen bei der nächsten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor. Worum es bei dem Treffen geht, dazu gleich mehr. Außerdem, die Tscherkessen, eine gesellschaftliche Minderheit in der Türkei, entdeckt ihre Sprache und Bräuche wieder. Der zweite Teil unserer Reportagereihe. Und Paare aus Asien reisen für ihr Hochzeitsfoto nach Paris. Allerdings schon Wochen vor ihrer eigentlichen Hochzeit. Am 1. November tritt Ursula von der Leyen ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin an. Bis dahin braucht sie aber noch eine Reihe an Kommissarinnen und Kommissare für unterschiedliche Ressorts. Ein erklärtes Ziel von der Leyen an ihrer Kommission sollen ebenso viele Frauen wie Männer beteiligt sein. Heute sowie in den kommenden Tagen sind bei ihr Kandidatinnen und Kandidaten für die Posten zu Besuch. Um welche Namen es sich dabei handelt und worum es bei dem Treffen, außer sich kennenzulernen, auch geht, dazu Paul Vorreiter aus Brüssel.
Es ist noch nicht die eigentliche Knockout-Runde, also die entscheidenden Interviews, bei denen Ursula von der Leyen möglicherweise um neue Namen für die Kommissare bitten könnte. Diese Gespräche dürften wohl erst Ende des Monats beginnen. Bei den Terminen heute, morgen und übermorgen geht es erstmal nur ums Kennenlernen. Etwa 20 Minuten lang sollen die Gespräche dauern. Los geht es mit der finnischen Kandidatin Jutta Urpilainen. Die Sozialdemokratin war von 2011 bis 2014 Finanzministerin ihres Landes. Ebenso angekündigt haben sich für diese Woche Vertreter aus dem Baltikum, Malta und Zypern, etwa gut ein Dutzend Gespräche steht an. Die künftige Kommissionspräsidentin hatte jedenfalls schon bei ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament in Straßburg klargemacht, sich nicht mit jedem Kandidaten einverstanden zu zeigen, zum Beispiel falls
If member states do not propose enough female commissioners, I will not hesitate.
Die Kommission der kommenden 5 Jahre soll aus mindestens genauso vielen Frauen wie Männern bestehen. Kandidatinnen nominiert haben bislang neben Finnland auch Dänemark, Tschechien, Estland, Bulgarien, Malta und Zypern, 7 Länder also. Unter ihnen sind auch bereits bekannte Gesichter in Brüssel, weil sie schon Mitglieder der Juncker-Kommission sind. Margarete Vestager aus Dänemark, zuständig für Wettbewerb, Vera Jourova, Justizkommissarin aus Tschechien und die Bulgarin Maria Gabriel, die sich bislang um digitale Wirtschaft und Gesellschaft kümmert. Auch unter den männlichen Kandidaten finden sich vertraute Gesichter, eines vor allem, das den Journalisten in Brüssel ständig begegnet. Der Grieche Margaritis Skinas, Chefsprecher von Jean-Claude Juncker, bekannt für seine schnippische Art. Auf die Frage nach Wegen, das Brexit-Austrittsabkommen aufzuschnüren, erinnerte er auch schon mal an einen Song der Spice Girls.
We expect the United Kingdom to tell us what they want. What they really, really want.
Ursula von der Leyen muss in den kommenden Wochen nicht nur für eine Geschlechterparität in ihrer Kommission sorgen, um eines ihrer zentralen Versprechen einzulösen. Es geht auch darum, die Zuschnitte der Kommissare festzulegen und die unterschiedlichen Interessen der Länder auszutarieren. Die wünschen sich im Grunde genommen alle wirtschaftlich relevante Portfolios. In dieser Phase der Personalsuche geht es für die Mitgliedsländer darum, Ansprüche geltend zu machen und nicht zu früh aufzugeben, auch wenn es am Ende doch mit dem gewünschten Zuschnitt nicht klappt. Polen zum Beispiel zeigte Interesse an der Energiepolitik. Aus Kroatien ist zu hören, dass nicht ganz uneigennützig mit der Regionalpolitik geliebäugelt wird. Wie gut von der Leyen in diesem Prozess auftritt, wird darauf Auswirkungen haben, wie ihre Kommission funktioniert und ob sie ein weiteres selbstgestecktes Ziel ihrer Amtsperiode erreicht.
My political goal is to rebalance this European Union, to rebalance between East and West, South and North, to rebalance between smaller and larger countries or younger and older countries.
Ausgleich schaffen zwischen Ost und West, Süd und Nord, kleinen und großen Staaten, neuen und älteren Mitgliedsländern. Keine einfache Aufgabe, zumal das Gleichgewicht zu finden nicht nur Posten in der Kommission betrifft, sondern auch die nachgelagerten Institutionen, etwa die Generaldirektionen. Den Ausgleich schaffen bedeutet vor allem aber auch wieder Brücken zu bauen, wo der politische Graben offenkundig geworden ist. Der Streit um den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans als Kommissionspräsident hat Ost- und Westeuropa gespalten. Die Visegrad-4-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei, aber auch Italien hatten sich gegen ihn gestellt. Unterdessen könnten die Nominierungen aus Polen und Ungarn auf Entspannung hinweisen. Warschau schickt den Politikwissenschaftler Krzysztof Szczerski ins Rennen, den Kabinettsleiter von Präsident Duda, der als umgänglich gilt. Ungarischer Vertreter in der Kommission könnte der Diplomat, ehemalige Justizminister und jetzige Europaparlamentarier László Trocsányi werden. Noch EU-Kommissionspräsident Juncker hat in einem Interview zugegeben, während der Vorstellungsrunde im Jahr 2014 sechs Kandidaten wieder nach Hause geschickt zu haben. Letztlich kommt es bei der Zusammenstellung der Kommission nicht nur auf das Ja oder Nein der Präsidentin an. Die Nominierten müssen sich im Oktober auch den Fachausschüssen des EU-Parlaments stellen. Die Abgeordneten müssen die Kommission als Ganzes bestätigen, ehe sie im November mit ihrer Arbeit loslegen kann. Falls das nicht klappt, muss das Team von Juncker noch weitermachen.
Ein Beitrag von unserem Korrespondenten in Brüssel, Paul Vorrater. Seit über 100 Jahren wandern Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen in die Türkei ein, beispielsweise aus dem Kaukasus. Von dort stammen die Tscherkessen. Viele von ihnen mussten im 19. Jahrhundert ihr Zuhause verlassen, weil sie vom russischen Kaiserreich vertrieben worden sind. Deshalb haben sie sich über das Schwarze Meer gerettet nach Anatolien. Heute lebt die weltweit größte tscherkessische Bevölkerungsgruppe in der Türkei. Sie gelten als integriert, aber wie allen anderen Minderheiten war es auch den Tscherkessen lange Zeit per Verfassung verboten, ihre Sprache in der Türkei zu pflegen. Das können sie seit etwa 15 Jahren nachholen, aber in der Zwischenzeit ist ein Teil ihrer Kultur auch verloren gegangen, wie Susanne Güsten berichtet.
Generalprobe für einen bunten Abend des Kaukasischen Kulturvereins von Istanbul. In einem Mehrzwecksaal auf der asiatischen Seite der Stadt versucht ein Tanzlehrer, etwas Ordnung in die Reihen von Jugendlichen auf der Bühne zu bringen, während die Musiker ihre Mikrofone testen und der Beleuchter die Scheinwerfer schwenkt. Draußen vor dem Saal begrüßt Tolga Sevin vom Vereinsvorstand die Eltern, die mit Kindern und Kostümen zur Probe eintreffen, und erklärt ihnen den Weg zu den Künstlergarderoben. Unter ihnen ist Elif, eine blonde Mitdreißigerin, mit ihrem Sohn Can. Er soll hier vorführen, was er in seiner Volkstanzgruppe gelernt hat. Jede Woche bringt sie ihren Sohn zum Tanzkurs, erzählt Elif.
Wir sind Tscherkessen, mein Mann und ich. Und wir wollen unsere Wurzeln nicht verlieren.
Wenn sie ihrem Sohn schon nicht die Sprache ihrer Vorfahren beibringen kann, so soll er doch zumindest die Musik und die Volkstänze kennen, findet Elif. Denn die Sprache kann sie selbst nicht, was sie bedauert. Damit ist sie unter den Tscherkessen ihrer Generation nicht alleine, erklärt Tolga Sevin, der nebenher die Eintrittskarten für den Vorverkauf sortiert.
Ich kann unsere Sprache leider auch nicht. Meine Eltern sprechen sie, aber mir haben sie es nie beigebracht, weil das in der Türkei nach dem Militärputsch von 1980 nicht möglich war.
Bürger spricht Türkisch, hieß es in der Türkei schon seit Jahrzehnten. Doch nach dem Putsch von 1980 wurde das Minderheitensprachverbot in der Verfassung festgeschrieben. Keine andere Sprache als Türkisch durfte demnach als Muttersprache gelehrt werden. Das betraf vor allem Kurden, aber auch Griechen, Armenier und viele andere Minderheiten wie die Tscherkessen. Das änderte sich erst, als die heutige Regierungspartei AKP im Jahr 2002 an die Macht kam und eine Serie von demokratischen Reformen verabschiedete, um der Türkei den Weg in die Europäische Union zu ebnen. Erst seither können sich die Tscherkessen ungehindert für den Erhalt ihrer verschiedenen Sprachen und Dialekte und ihre Kultur engagieren, erinnert Sevin.
Bis vor 15 Jahren hätte sich kein Verein in der Türkei als tscherkessischer Verein bezeichnen dürfen. Das war gesetzlich untersagt. Deshalb heißt unser Verein auch Kaukasischer Kulturverein, weil er vor dieser Reformzeit gegründet wurde, als er sich noch nicht tscherkessisch nennen durfte. Die Demokratisierung hat, wie für alle Minderheiten der Türkei, auch für die Tscherkessen viele Erleichterungen gebracht.
So darf der Verein heute auch Sprachkurse anbieten. Kabardinisch etwa, das ist die Sprache von Sevins Familie. Und weitere Sprachen und Dialekte der Tscherkessen wie Abchasisch, Abassinisch und Adygeisch. Für eine Sprache ist es allerdings schon zu spät. Die ubychische Sprache ist ausgestorben, seit ihr letzter Sprecher 1992 in Istanbul verstarb. Nicht zuletzt deshalb haben die Sprachkurse großen Zulauf, betont Sevin.
Wir Tscherkessen sind uns der Gefahr bewusst geworden, dass unsere Sprache und Kultur verloren gehen, unsere Tänze, unsere Musik, unsere Speisen. In den letzten 10 Jahren hat ein Erwachen des tscherkessischen Bewusstseins in der Türkei begonnen und ein Streben nach Minderheitenrechten.
Die Tscherkessen gelten in der Türkei als Musterminderheit und werden von Politikern gerne als leuchtendes Beispiel für gelungene Integration präsentiert. Vielleicht etwas zu gelungen, schränkt Sevin ein.
Die Tscherkessen sind von allen Minderheiten am stärksten assimiliert. Das muss man leider so sagen. Das ist überall so, wo wir leben. Wir geben uns hier türkischer als die Türken, in Syrien arabischer als die Araber. Wir passen uns der Bevölkerung unseres jeweiligen Wohnortes nur zu gut an, ob das nun Jordanien ist oder Israel oder Amerika.
Das hat durchaus seine Vorteile, räumt Sevin ein.
Ich kann mich überall als Tscherkesse zu erkennen geben, das ist kein Problem. In der Türkei hat man es als Kurde schwer und als Armenier oder Jude leider noch sehr viel schwerer. Aber als Tscherkesse überhaupt nicht. Da habe ich noch nie Ablehnung erfahren.
Auf der Bühne im verdunkelten Saal hat inzwischen der Chor des Kulturvereins mit seinen Proben begonnen. Die Bühnenarbeiter haben an den Mikrofonen und Scheinwerfern noch allerlei zu richten. Die Chormitglieder plaudern inzwischen untereinander, und zwar vorwiegend auf Türkisch. Anders gehe es kaum, erklärt eine pensionierte Lehrerin.
Wir haben zwar alle dieselbe Kultur, aber unterschiedliche Sprachen. Deshalb haben wir sehr wenig Gelegenheit, unsere Sprache zu pflegen. Das geht ja nur, wenn 2 Tscherkessen zusammenkommen, die auch dieselbe Sprache sprechen. Auf dem Dorf ging das noch, aber in der Großstadt verliert sich die Sprache.
Draußen vor dem Saal verkauft Tolga Sevin noch immer Karten für die Aufführung. Viele sind vorbestellt, der Saal wird voll sein. Allein in den Tanzkursen des Vereins sind 800 junge Leute aktiv, die ebenso wie er an ihrem tscherkessischen Erbe festhalten wollen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, hofft Sevin.
Wir tun, was wir können, aber ob das ausreicht, ist nach so langer Zeit leider zu bezweifeln. Wir haben durch die Assimilation sehr viel verloren.
Sagt Tolga Sevin über die Sprache und Bräuche der Tscherkessen in der Türkei. Susanne Güsten hat mit ihm gesprochen für ihre Reportagereihe Integration in der Türkei. Die gesamte Reihe können Sie am Samstag hören, um 11.05 Uhr in Gesichter Europas hier im Deutschlandfunk. Am Tag der Hochzeit lassen Paare traditionell ein Foto von sich schießen, um sich an ihren gemeinsamen Tag noch lange erinnern zu können. Für manche angehenden Hochzeitspaare aus Asien ist diese Erinnerung so wichtig, dass sie schon Wochen vor der Hochzeit das perfekte Foto aufnehmen lassen wollen. In einem aufwendigen Shooting, vor einer eindrucksvollen Kulisse wie dem Eiffelturm in Paris zum Beispiel. Der soll aber nicht auf einer Fotoleinwand abgebildet sein. Nein, die Kulisse, die muss echt sein. Und deshalb reisen viele Paare, etwa aus China, nach Frankreich für einen Fototermin, der mehrere tausend Euro kosten kann. Wie sich dieser Hochzeitstourismus in Paris niederschlägt und warum die Stadt Ideen sucht, wie sie mit den Verliebten am besten umgeht, dazu Marlene Thiele.
Nach Paris kommen eigentlich immer viele Touristen. Im Sommer ist es aber ganz besonders voll. Da reicht die Schlange vor der Glaspyramide des Louvre fast bis in den Tuileriengarten hinein. Und die Polizisten sind auf Inlineskates unterwegs, um die Massen zu überblicken. Am Rande des Gewusels steht ein Hochzeitspaar in inniger Umarmung. Er trägt einen hellgrauen Anzug, sie ein opulentes, silbrig-weißes Kleid mit ausladender Schleppe. Ein Fotograf macht Fotos. Die Visagistin daneben wirft immer wieder die Schleppe in die Luft und springt zur Seite. Voller Körpereinsatz für das perfekte Hochzeitsfoto. Dabei ist dieses Paar noch gar nicht verheiratet. Scott Hung aus Singapur erklärt.
This is a common practice for Asians to take photos before their wedding.
In Asien ist es normal, vor der Hochzeit Fotos zu schießen. Die Bilder werden den Gästen am Hochzeitstag gezeigt.
Scott hat eine Agentur gegründet, die Fotoshootings organisiert. In Paris, ebenso wie in London, Prag oder Italien. In Paris kostet ein mehrstündiges Shooting rund 2600 Euro. Dabei werden die Paare von einem Fotografen und einer Visagistin begleitet. Meistens lassen sie sich im westeuropäischen Stil fotografieren. Rot, die in China übliche Farbe zum Heiraten, sieht man selten. Scott ist nicht der Einzige, der auf diese Weise Fotoshootings organisiert. Das Prinzip der Agenturen ist ähnlich, die Kulisse ebenfalls. Fotografiert wird vor dem Eiffelturm, vom Louvre, vom Schloss Versailles und ehemals auch auf dem Vorplatz von Notre Dame. Anwohner, Verkäufer oder andere Besucher stören sie dort nicht, sagt Jean-François Martins. Er ist der Tourismusreferent von Paris.
In Paris sind Touristenorte immer Orte mit viel Platz. Auf den Champs-Élysées hat man viel Platz. Rund um den Eiffelturm gibt es 50 Hektar. Dort wohnen nur wenig Leute. Deswegen gibt es keine Spannungen oder Konflikte zwischen den Einwohnern und den Besuchern.
Trotzdem wird es eng um den Louvre und den Eiffelturm. Frankreich ist das beliebteste Reiseland der Welt und Paris erreichte mit 40 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr einen neuen Rekord. Auch die asiatischen Hochzeitspaare werden immer mehr. Noch Anfang der 80er Jahre wurden die Bilder in den Heimatländern gemacht. Erst vor einer Fototapete, später mit Hilfe von Photoshop. Dass die Paare nun selbst kommen, zeigt, wie billig und unkompliziert das Reisen geworden ist. An manchen Orten führt das zur Verdrängung der Einwohner durch die Besucher. Auch in Paris müsse man aufpassen, meint Martins.
Es gibt Städte wie Venedig, Dubrovnik, Barcelona, Lissabon oder Amsterdam, in denen sinkt durch die Touristen die Lebensqualität für die Einheimischen. In Paris muss das verhindert werden, etwa durch Regulierung von Airbnb, durch den Schutz kleiner Läden in der Innenstadt und durch ein langfristiges Verbot von Reisebussen. So kann die Zahl der Touristen weiter steigen, ohne die Menschen in Paris zu stören.
Die Strategie ist außerdem, auch auf abgelegenere Sehenswürdigkeiten aufmerksam zu machen und so den Massentourismus rund um die Seine zu entzerren. Paris soll eine lebenswerte Stadt bleiben, trotz der Touristen. Schon jetzt leiden die Bewohner unter zu hohen Mieten, zu viel Verkehr und zu vollen Metros.
Die Politik muss präventiv vorgehen, und zwar erstens im Bereich Wohnen, zweitens im Bereich Einzelhandel und drittens in Bezug auf die Mobilität. Vor allem müssen Autos und Reisebusse als bevorzugtes Transportmittel in Paris ersetzt werden. Klappt das, kann der Tourismus problemlos weiter wachsen.
Dann seien auch noch viel mehr Besucher in der Stadt willkommen, sagt Martins. Auch gerne welche im weißen Hochzeitskleid.
Ein Beitrag von Marlene Thiele. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Tag für Tag mit meinem Kollegen Christian Röther. Unter anderem dazu, wenn Religion krank macht und zum Trauma führen kann. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.